Wir starten da, wo wir im Prinzip letzte Woche aufgehört hatten, nämlich mit der Kovariantenformulierung der Elektrodynamik. Ich erzähle noch mal ganz kurz, wie wir bis zum Feldtensor hingekommen sind. Und dann starten wir heute mit dem Feldtensor, machen den Energieimpulstensor und leiten aus dem Energieimpulstensor bestimmte Erhaltungsgrößen ab. Das war das, was auch der Wagner meinte, was man unbedingt hier mal machen müsse, weil er in seiner Vorlesung nicht in dem Maß dazu kommt. Und dann denke ich, dass wir heute mit den, was ich schon die ganze Zeit vorhatte, mit den Greenschen Theoremen weiter, also das heißt weiter starten erstmal und auch ein paar Beispiele dazu durchführen können. Gut, also wie sind wir zu der kovarianten Formulierung gekommen? Warum überhaupt? Ich hatte es letzte Woche schon gesagt. Letztendlich kommt das Ganze halt eben dadurch, dass die Lichtgeschwindigkeit blöderweise in allen Inertialsystemen, in denen man sie bisher gemessen hat, halt eben immer die gleiche Größe hat. Also C ist gleich C Strich, wenn man mit einem Strich irgendein bewegtes System versteht. Und wir hatten dann letztendlich abgeleitet eine Größe C Quadrat, T Quadrat minus X Quadrat, die man tatsächlich als konstant in allen Systemen betrachten kann. Also außer dem C ist dann auch noch diese Differenz hier in allen Systemen gleich, was dazu führt, wenn man das entsprechend halt eben mit diesem einsteinischen Summengedöns halt eben dann aufschreibt, dass man dann so eine Größe hat wie x μ, eta μ, nü, x nü, dass das halt eben identisch ist in allen Systemen. Und das Eta, das ist einfach die Metrik des Raumes. Oder nee, die Metrik einfach so. Sorry, des Raumes, so weit sind wir noch gar nicht. Da gibt es auch unterschiedliche Nomenklaturen, aber die vom Herrn Wagner benutzen, das ist die mit dem plus 1 und dann minus 1 in der Restdiagonale. Ich hatte es letzte Mal gesagt, einfach aufpassen, je nachdem, welches Buch man halt eben aufschlägt, da ist die Metrik eine andere. Es gibt eine Metrik, wo, das ist mir ja letzte Woche auch passiert, ja, wo also quasi die nullte Größe von Herrn Wagner, also die Zeit, halt eben einfach die vierte Komponente wird, also nicht von 0 bis 3, sondern halt eben von 1 bis 4, was dazu führt, dass man blöderweise nicht nur Spalten vertauschen muss, so wie ich es letzte Woche gemacht habe, sondern auch die Zeile. Erinnert euch dran, als ich den Feldtensor aufgeschrieben hatte. Und dann gibt es halt eben nochmal andere Nomenklaturen, wo halt eben dann die Zeit auch noch als imaginäre Größe aufgeschrieben wird. Hat allerdings den Vorteil, dass dann halt eben die Metrik wirklich aus entweder nur plus 1 oder minus 1 halt eben steht, je nachdem, wie man den Rest dann vergaloppiert. Gut, dann haben wir das Noether-Theorem ganz kurz abgeleitet. Warum Noether-Theorem? Aus dem Noether-Theorem kann man, abgeleitet haben wir es nicht. Aus dem Noether-Theorem kann man im Prinzip halt eben ausrechnen, ich gucke mal irgendwie die Lagrange-Funktion an, mache irgendeine Verschiebung oder eine Drehung oder auch irgendwas anderes mit dieser Lagrange-Funktion und gucke halt eben an, ändert sich die Lagrange-Funktion, ja, nein. Und wenn sie sich nicht ändert, also wenn sie quasi invariant ist unter der entsprechenden Verschiebung oder Drehung, dann weiß ich, dass ich eine Erhaltungsgröße in diesem System habe. Also immer, wenn ich eine Symmetrie habe, habe ich eine Erhaltungsgröße. Das ist uns vielleicht inzwischen bewusst für die Homogenität des Raumes, die führt zu Impulserhaltung, Homogenität in der Zeit führt zu Energieerhaltung, Homogenität bei Drehung führt zu Drehimpulserhaltung. Im Prinzip können Sie immer gucken, ob dieses Paar, was Sie da haben, also im Raum X führt zu Impuls P, dieses X mal P, das ist von der Größe her eine Wirkung. Diese Wirkung wird uns in der Quantenmechanik nochmal als Größe beschäftigen, weil das hat etwas mit H quer zu tun. Oder halt eben Zeit, Energie, das Produkt davon ist eine Wirkung. Ja, oder Drehung im Raum, Drehimpuls, Produkt davon ist eine Wirkung. Wie könnte es anders sein? So, und so etwas gibt es halt eben auch noch in anderen Systemen. Also später, ich hatte es schon mal angedeutet, bei Kernmodellen und so weiter. Auch da finden Sie immer, dass wenn Sie irgendetwas verschieben, drehen, sonst irgendwie machen, es bestimmte erhaltene Größen gibt. Und das sind dann, also es gibt erstmal Symmetrien und das führt zu erhaltenen Größen. Das ist natürlich immer ganz toll, weil dann weiß man, aha, Energieerhaltung kann ich irgendwas drauf aufbauen. Ja? Impulserhaltung kann ich irgendwas drauf aufbauen. Drehimpulserhaltung, gut. So, was man dazu macht, ist halt eben, dass man die Lagrange-Funktion L Q.Punkt I QI und T überführt. Also jetzt macht man irgendwie eine Drehung, eine Bewegung, sonst irgendwie eine Verschiebung und schaut sich halt eben an, wie sieht die neue Lagrange-Funktion aus. QI Punkt, und jetzt nennen wir mal als Verschiebung irgend so ein S oder als Drehung irgendein anderes S. Und unter der Voraussetzung halt eben, dass da eine Symmetrie gewahrt ist, kann ich dann ausdrücken, dass dieses, wenn ich das L nach D Q Punkt K mal D Q K nach DS bilde und an der Stelle S gleich 0 mir das anschaue, dann führt es zu einer Erhaltungsgröße. Das ist nämlich konstant. Gut, das sieht jetzt erstmal so aus, als hätte es gar nichts miteinander zu tun und wir führen das, also beziehungsweise ich führe es dann nachher zusammen, warum wir das eine überhaupt, also warum wir diese zwei Gedankenmuster da haben. So, das Dritte, was wir letztes Mal gemacht hatten, war, dass ich angefangen hatte mit den sogenannten Feldgleichungen. Also jetzt fangen wir wieder mit der Elektrodynamik an. Das da oben war spezielle Realitätstheorie. Dann haben wir so ein bisschen etwas gemacht, was im zweiten Semester Mechanik schon vorkommt, mit der Lagrange-Funktion und dem Noether-Theorem. Und jetzt fangen wir quasi tatsächlich mit der Elektrodynamik an. Feldgleichung. Da gibt es so eine Feldgleichung, die heißt, dass die Divergenz von J plus d rho nach dt J ein Strom an Ladungen, ein rho eine Dichte von Ladungen und irgendwie, was davon steht, ist schon fast logisch, was da steht, nämlich immer dann, wenn die Dichte an Ladungen irgendwie anwächst oder abfällt, dass dann irgendein Strom halt eben passieren muss. Und das nennt man Kontinuitätsgleichung und die Aussage ist, das ist gleich Null. Und jetzt macht man halt eben in der relativistischen Formulierung, bildet man aus dem J und aus dem Rho halt eben einen Vierervektor und in der Nomenklatur, dass man also die Zeit quasi vorne hinschreibt, ist dann auch das Rho vorne. Da steht also C mal Rho und dann steht halt eben hier der normale Strom J. Also so wie man ihn halt eben aus dem normalen Bereich erkennen mit Jx, Jy und Jz. Ja, und die Aussage ist, wenn man das jetzt quasi überträgt in diese Viererformulierung, dass dann einfach dj μ nach d x μ gleich 0 ist. Und mit dem x μ meinen wir auch wieder, dass halt eben ct als nullte Komponente, ich schreibe es nochmal hin, ct und dann der Ortsvektor x. Ja, dann gibt es so ein paar Gesetze, also es ist alles noch Wiederholung, deswegen gehe ich da relativ flott drüber. Es gibt so ein paar Gesetze, die Sie möglicherweise auch schon aus der Schule kennen, nämlich dass das elektrische Feld einerseits geschrieben werden kann als Gradient von irgendeinem elektrischen Potential, Phi, und andererseits aber auch Folgendes passieren kann, dass ich, wenn ich irgendwie kontinuierliche Prozesse habe, also dynamische Prozesse habe, dass dann noch so ein zeitabhängiges Glied halt eben mit reinkommt, mit einem Vektorpotential A, also so wie das Phi im Potential darstellt, ist auch das A im Potential, Wenn ich das nach der Zeit ableite und das addiere, dann kriege ich das E raus. Und auf der anderen Seite habe ich das B-Feld. Das ist dann einfach die Rotation von dem A-Feld. Also von der Lesart her kann man es auch umgekehrt formulieren. Ich will ein B erzeugen. Das kann ich dadurch erzeugen, dass ich eine Rotation auf ein gedachtes Vektorpotenzial bilde. Und dieses selbe Vektorpotenzial, das spielt dann plötzlich auch bei dem elektrischen Feld eine Rolle. Und wenn man das dann zusammenfasst, dann gibt es da eine Formulierung, also mit F μ nü, wo einfach diese beiden Gleichungen in eine Gleichung zusammengefasst werden, nämlich nach der Form dA nü nach dx μ minus dA μ nach dx nü. Und das A μ, das ist ja eigentlich dann formuliert wie das da unten. Das ist gleich einfach C mal Phi und dann das A-Feld. So, und wenn man das so macht, dann kriegt man also raus, und jetzt schreibe ich es heute mal richtig rum hin, kriegt man raus, es müssten sogar die Vorzeichen stimmen, wenn ich das, also Vorzeichen in dem Sinne stimmen, dass das der Nomenklatur vom Herrn Wagner entspricht, dass ich quasi hier einen 4x4-Tensor habe, das F, μ, ν, das μ geht 4 und das ν geht 4 bis 4, also 0 bis 3 eigentlich, dass ich hier einen 4x4-Tensor habe, der ist einerseits antisymmetrisch, das sieht man hier aufgrund dieser Gleichung, ihn definierenden Gleichung, und andererseits hat er hier auch noch eine Nulldiagonale. Also hier steht dann E1, E2, E3. Das heißt, wir haben also die ganzen drei Komponenten des E-Feldes in diesem F-Menü-Tensor drin, im Feldtensor, und haben auf der anderen Seite auch die drei Komponenten des B-Feldes drin, also B1, B2, B3, und die auch entsprechend auf beiden Seiten der Diagonale. So dass wir insgesamt in diesem 16er-Tensor, also 4x4-Tensor, eigentlich nur 6 Größen haben, die irgendwie eine Rolle spielen. Und das sind, genauso ist es auch angelegt, genau die 6 Komponenten, 3 des E-Feldes, 3 des B-Feldes. So, das ist der Stand von letzter Woche. Gibt es dazu erstmal Fragen, bevor ich dann mit dem Neuen anfange? Okay, wenn das nicht der Fall ist. Ja. Dann gehen wir gleich weiter. Was machen wir jetzt mit diesem Feldtensor? Diesen Feldtensor, den benutzen wir einerseits dazu, um den auch zum Beispiel in unterschiedlichen Systemen mal zu betrachten. Also einem System, was jetzt von mir aus in Ruhe sich befindet, einem anderen System, was sich in Bewegung befindet. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der F-Menü beides oben, kann das sein? Mhm. Ja. Nee, aber dann stimmen die Vorzeichen wieder. Weil sie mit jedem Term, den sie nach oben ziehen, ja quasi diese Eta-Matrix anwenden müssen, dann wenden Sie die Eta-Matrix zweimal an. Ja?
Ich glaube trotzdem, dass die Vorzeichen irgendwie, ist nicht bei dem B3 minus unten und dann oben nur bei B2?
Also, nee, jetzt habe ich es gerade weggeschmissen. Also ich meine, ich hätte es... Also hatte ich es jetzt mindestens abgeschrieben. Aber wie gesagt, es kann auch durchaus sein, ihr guckt in irgendeinem Buch und da sind die Teile ganz anders, ja, formuliert. Lassen wir es mal so stehen. Ja? Also, wie sieht der Feldtensor aus, wenn er jetzt in ein gestrichenes System transformiert werden muss? Und, ja, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben, immer dann, wenn man aus einem ungestrichenen System, oder nee, da muss ich eigentlich andere Sigma und Tau von mir aus nehmen, wenn ich aus einem ungestrichenen System in ein gestrichenes System überführen will, muss ich diese Matrix Lambda anwenden, die quasi die Verknüpfung zwischen dem gestrichenen und dem ungestrichenen System halt eben darstellt. Und im Fall des Feldtensors, weil es ein Tensor ist, musst du zweimal anwenden. Das heißt, ich muss also einerseits den einen Index transformieren, andererseits den anderen Index. Ja, jetzt müsste ich es eigentlich so machen. Nee, so machen. So, und jetzt zweimal das Teil anwenden. Und wenn wir das jetzt beispielhaft mal so machen, dass wir mit dem Lambda quasi nur eine Geschwindigkeit mal in Z-Richtung uns anschauen, dann ist das dieser Boost in Z-Richtung, den ich das letzte Mal auch ganz kurz hingeschrieben hatte. Nee, ich hatte das letzte Mal nur einen in X-Richtung hingeschrieben, aber das ist ja transformierbar. Dann ist diese Matrix, also diese Lambda-Matrix, hat dann die Form Gamma Beta 1, 1, Gamma Beta und der Rest sind Nullen. Ja, also in der Diagonale in Gamma 1, 1, Gamma und halt eben in dieser off-diagonalen, also beim Z, wie gesagt, bei der Geschwindigkeit in Z-Richtung mit einem Gamma Beta und Gamma Beta. Das heißt also, das ist jetzt genau die Matrix zweimal angewendet, die ich dazu brauche, um aus dem Feldtensor im umgestrichenen System in das gestrichene System zu transformieren. Das hat jetzt folgende Implikationen. Und die Implikation, die ist im Prinzip ganz interessant. Das nämlich das E1', das heißt also die erste Komponente des E-Feldes im gestrichenen, im bewegten System, sich zusammensetzt aus der ersten Komponente im umgestrichenen System und als Beimix die zweite Komponente des B-Feldes im ungestrichenen System. Ja?
Ich verstehe nicht, sondern wir so zwei Boosts gebraucht haben. Vielleicht verstehe ich irgendwie, dass mit den Indizes dann besser passt, aber wenn wir irgendeine Größe haben in einem Koordinatensystem und boosten die in einem anderen, dann brauchen wir doch eigentlich nur einen Boost und nicht zwei.
Ja. Den einen Boost brauchen sie, wenn sie einfach die Komponenten des E- und des B-Feldes ineinander überführen wollen. Für diese Matrix brauchen Sie tatsächlich zweimal die Anwendung desselben Boosts. Sodass einmal der eine Index quasi transformiert wird und einmal der andere Index transformiert wird. Es ist nicht so, dass Sie jetzt zweimal denselben Boost haben. Also dann hätten Sie ja, was weiß ich, von einem umstrichenen gestrichenes Koordinatensystem und dann nochmal vom gestrichenen ins zweifach gestrichene Koordinatensystem. So ist es nicht zu verstehen. Und es geht einfach nur darum, dass Sie quasi die Indizes zweimal transformieren müssen. So, also, was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir, dass sowohl das E-Feld als auch das B-Feld plötzlich sich in dem gestrichenen System im E-Feld manifestieren. Dasselbe gilt dann auch für das E2. Das ist einfach Gamma E2 plus Beta B1. Und das E3-Strich, das ist gleich E3. Ja.
Also jetzt nur, wenn man es als Matrix schreiben will.
Nö, nicht notwendig eigentlich. Nee. Nö. Da hätten Sie dann 1 durch Gamma Beta drin und dann wird sich sie aufheben. Nö. So, für das B-Feld haben wir so eine ähnliche Situation. Auch das B-Feld, einfach gestrichen, ist zunächst mal das B1 mal ein Gamma. Aber auch hier gibt es eine Beimischung des elektrischen Feldes. Und dasselbe gilt dann für das B2. Und für das B3 gilt, das ist gleich B3. Wenn man das Ganze in Vektorschreibweise aufschreiben möchte, also quasi sich jetzt mal davon trennt, dass es jetzt ein Boost in Z-Richtung sein soll, sondern sagt, okay, ich mache es in irgendeiner beliebigen Richtung, dann könnte man es auch wie folgt aufschreiben. Der Teil des E-Feldes, der senkrecht zur Boost-Richtung steht, der lässt sich schreiben als Gamma mal E senkrecht plus ein Beta Kreuz B. Und der Teil des E-Feldes, der parallel steht zu dem Boost, der ist gleich dem Parallelfeld des E-Feldes vor dem Boost. Und beim B-Feld ist es so, das B senkrecht im gestrichenen System, das ist gleich Gamma B im umgestrichenen System minus Beta Kreuz E. Da fehlt garantiert etwas, nämlich ein E senkrecht. Jo. Und für das B parallel gilt wie das E-Feld, das ist einfach B parallel. Das heißt also, auf die Art und Weise kann man einfach die senkrechten und die parallelen Komponenten in einer beliebigen Richtung, also jetzt immer unabhängig davon, ob das jetzt ein VZ oder ein VX oder ein V-Quer ist, kann man damit ausrechnen. Ja, das sieht jetzt natürlich ganz anders aus, als wir es in der Vergangenheit kennengelernt hatten. Was nicht so eine Vergangenheit haben wir ja auch gelernt, dass so das E-Feld halt eben sich irgendwie wie das E-Feld transformiert und das B-Feld wie das B-Feld. Aber relativistisch ist es halt eben nicht so. Da mengen die beiden untereinander. Was natürlich auch heißt, dass man quasi beiden Felder jetzt mal rein von der Philosophie her gar nicht mehr voneinander trennen kann. Sondern die beiden Felder sind eigentlich immer da und je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit ich mir das Ganze halt eben betrachte, habe ich auch Beimischung des einen zum anderen Feld. Das hat auch Komplikationen oder Auswirkungen auf die Kraft. Ne, also als die Kraft können wir normalerweise, wenn wir das jetzt mal im gestrichenen System uns anschauen, so etwas wie E mal E Strich. So, und jetzt sehen wir plötzlich, aha, dieses E Strich, das hat hier jetzt plötzlich, also wenn ich das jetzt unterteile, heißt das zwar immer noch, naja, machen wir es so. So, jetzt haben wir es. Das hat einen Anteil, der besteht aus dem E-Feld im umstrichenen System, aber es gibt halt eben auch einen Anteil, das kann ich ja einfach von da oben ablesen, der besteht aus dem E-Feld im umstrichenen System und einem Anteil des B-Feldes im umstrichenen System. Das ist jetzt mit dem, was wir so als Lorentzkraft kennen, jetzt eigentlich zunächst mal nicht kompatibel. Ja, weil da gibt es, also in der Lorentzkraft gibt es jetzt irgendwie keinen Anteil, wo das Gamma E irgendwie auftaucht. Sodass man sich überlegen muss, wie führt man die beiden Systeme ineinander über. Und das ist eigentlich relativ klar, wie man es ineinander überführen kann. Wenn das Beta sehr klein ist, also wenn die Geschwindigkeit, mit der ich das eine System gegenüber dem anderen bewege, sehr klein ist, also das V sehr klein gegen C, das wäre die Aussage, dann wird auch das Gamma ungefähr 1. Dann sehen wir, dass wir plötzlich in dem Fall quasi herausbekommen, dass das F' gleich E mal E ist, plus, also weil dann ist das Gamma hier ja ungefähr 1, dann ist das hier E plus E mal E, also okay, dann ist das E das ganz normale E, wie wir es kennen. Und dann gibt es halt eben noch einen Anteil, der heißt E durch V über C, das lasse ich jetzt mal stehen, mal B, und das Gamma ist halt eben auch an der Stelle wieder 1. So, und das ist die uns bekannte Lorentzkraft, so wie wir sie halt eben auch vielleicht aus der Schule her kennen. Ja.
Warum ist das Beta eigentlich ein Vektor?
Ich habe das Beta jetzt so benannt, als das V als Vektor und das, ja? Genau. Ja, also parallel einfach zu diesem Beta oder senkrecht zu diesem Beta oder zu dem V halt eben. Da oben hatten wir einen Spezialfall halt eben mit dem Beta ist einfach in Z-Richtung und unten habe ich es jetzt verallgemeinert in irgendeine beliebige Richtung. Ich kann in mein Koordinatensystem immer so drehen, dass ich irgendwie meine Achsen in Z- oder in X-Richtung legen kann, will, je nachdem. Ja. Also ich muss einfach diese beiden Tensoren hier, also diesen Tensor, mal dem Lambda, und dann kriege ich hier drüben einen anderen Feldtensor. Und dann gucke ich mir quasi an, was steht denn an der Stelle hier? Also in den neuen 4x4-Tensor. Und das, was da steht, das interpretiere ich als E1. Oder als E2 oder als E3, ne? Je nachdem. So, und jetzt kommen wir genau zu dieser Verknüpfung der beiden.
Ja.
Sie meinen Gamma-Quadrat, ne? Bam, bam. Nee, warte mal. 4, ganz kurz. Ja. Nee, die zwei Matrizen sind schon richtig, aber 22. Also das mit dem quadratischen Term, das beunruhigt mich jetzt auch etwas, da haben Sie recht. Aber ich sehe es jetzt im Augenblick nicht. Ja. Ich gucke mir es nochmal an bis nächstes Mal. Wer hat es eben gesagt? Sie. So, jetzt kommen wir genau zu dem, wo wir das Noether-Theorem, also diese ganze linke Spalte jetzt mit dem irgendwie verknüpfen können. Und zwar, wenn wir uns jetzt anschauen, wie sehen Lagrange-Dichten in einem elektrischen Feld aus? Was habt ihr das gemacht in der Vorlesung? Lagrange-Dichte? Also Lagrange-Funktion? Ich schreibe es einfach mal hin, dann kommt es entweder oder auch nicht. Einzelschätzchen Pi, F-Menü. Einerseits, das ist der eine Term, und der andere Term ist ein Term, der heißt 1 durch C über C J mü F-Menü. Entschuldigung. Quatsch. A-Mü. Ne, wobei das F-Menü genauso definiert ist, wie es da oben halt eben auch steht. Und das J-Mü steht auch da drüben. Das A-Mü hatte ich auch da oben hingeschrieben. So, wenn man sich das jetzt anschaut und schaut jetzt an, okay, welche Größen sind jetzt eigentlich invariant? Da findet man in einem ersten Schritt zwei Größen. Und zwar eine Größe, die heißt b² minus e². Die ist konstant. Und wir finden eine zweite Größe, die heißt b mal e. Also die beiden Größen sind beim Wechsel von zwischen den Inertialsystemen konstant. Und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Wie kommen wir da drauf? Ich schreibe nochmal die zwei wesentlichen Gleichungen hin, die wir dazu brauchen. Das eine ist die Gleichung als Maxwell-Gleichung. Das hatten wir letztes Mal schon hingeschrieben gehabt. Ich schreibe sie einfach nochmal hin, damit wir sie wieder, ich hätte es eigentlich da oben schon hinschreiben können, nach dem Motto, das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Das df-menü nach dx-nü, dass das gerade ist 4pi über c mal j-mü. Das war die eine Gleichung. Die entspricht halt eben den Feldgleichungen, wie wir sie auch üblicherweise kennen. Also das ist genau die Gleichung, die wir da oben stehen haben. Und auf der anderen Seite, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, ist die Jacobi-Identität. Ich leite sie gerade mal ab. Ich hatte es letztes Mal auch gesagt, dass ich sie nochmal ableiten werde. Also wenn wir das f-menü einfach mal nach dx, was haben wir hier für einen Index, Lambda nehmen und jetzt einfach die Indizes rotieren lassen. Also f mu Lambda nach dx mu plus df Lambda mu nach dx mu, dann ist das eine Null. Das ist die Jacobi-Identität. Die gilt immer dann, wenn ich so einen antisymmetrischen Tensor f-menü habe, so wie ich ihn da oben halt eben auch stehen habe. Sie ist eigentlich relativ leicht einzusehen. Wir brauchen die Nummer des f-menü zu nehmen. Dann haben wir hier da nü nach dx mü minus da mü nach dx nü. Davon ziehen wir, nee, dazu addieren wir dx mü und ein Vektor, also ein Tensor f nü Lambda. Das heißt also dA Lambda nach dx nü minus dA nü nach dx Lambda. Und als dritten Term haben wir das d nach dx nü von dem f Lambda mü, also df mü dA mü nach dx Lambda minus dA Lambda nach dx mü. So, und jetzt sehen wir, wo ist das A nü, A nü, dx mü, dx Lambda. Das kommt hier genauso vor, hier wie hier, nur mit Minuszeichen. Mü Lambda und Lambda Mü. Ist jetzt deutlicher? Also einfach hier rotieren lassen, die drei Indizes. Ich habe jetzt einfach nur mal den F-Menü-Tensor nach einer Größe abgeleitet. Nach einem beliebigen X abgeleitet. Ja, also das F-Menü nach einem X-Lambda abgeleitet, partiell. Das darf ich ja machen. Ich könnte es jetzt noch mal fetten, aber das bringt mir nicht mehr viel. Ja. So, also dieser Term hier und der Term hier, die sind identisch. So, dann gucken wir mal, ob wir den A mü jetzt irgendwie noch hinkriegen. Der wird einmal nach Lambda und nü abgeleitet mit Minuszeichen. Und hier haben wir das auch das A mü, der wird abgeleitet nach einem Lambda und nach einem nü, allerdings mit einem Pluszeichen. Also die beiden Terme sind identisch. Und dann haben wir das Lambda, A Lambda, das wird abgeleitet nach μ und μ mit dem Pluszeichen, wird abgeleitet nach μ und μ, auch mit dem Minuszeichen jetzt diesmal. Das heißt, die beiden sind identisch. Naja, Wenn die sich jeweils paarweise aufheben, steht hier hinten halt eben eine 0. Das ist jetzt keine große Überraschung. So, das heißt also, diese Jacobi-Identität, die gilt übrigens überall. Also immer, wenn Sie so einen antisymmetrischen Tensor haben, der halt eben auf so eine Art und Weise aufgebaut ist, wie unser F-Menü, und Sie leiten den halt eben jeweils nach einer dritten Größe ab, addieren das schön permutierend, dann kriegen Sie immer eine 0 raus. So, die zwei Beziehungen, also die ersten beiden Zahlen, die brauchen wir jetzt gleich nochmal. Diese hier und diese hier. Das da unten ist ja nur der Beweis für die zweite Zeile gewesen. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Also wir nehmen diese Kraft, die wir eben da gerade gesehen haben, also die Lorentzkraft. Und schreiben mal die Lorentzkraft, so wie wir sie kennen, als Rho mal E plus J über C Kreuz B, also E mal V oder Rho mal V über C Kreuz B, da fehlt noch ein Dings. Und eigentlich ist es nicht die Kraft selbst, sondern eigentlich ist es die Kraftdichte. Weil hier habe ich ja nicht ein E stehen, sondern hier habe ich ein Rho stehen. Sorry. Dann kann ich jetzt daraus einfach mal, das ist ja ein Vektor, die erste Komponente mir mal anschauen. Das ist also Rho E1 plus 1 über C. Und dann gibt es jetzt hier J2B3. Minus J3B2.
Zu der dritten Zeile, müsste es nicht irgendwie andersrum sein in der Klammer? Müsste nicht vorne stehen, also jetzt erste Klammer DA μ nach DX μ?
Also so wie wir ihn definiert haben. So, das kann ich umschreiben, wenn ich jetzt diese Formulierung von oben nehme. Also einfach mal gucken, wo steht denn mein E1, wo steht mein B2, mein B3 in dem Feldtensor F-Menü. Dann kann ich das wie folgt formulieren. Das ist F1,0 mal J0 plus F1,2 mal J2 plus, also der Term hier, plus F1,3 mal J3. Und wenn ich das jetzt ein bisschen verallgemeinern schreiben will, dann kann ich sagen, das ist 1 über C mal F1 nü mal J nü. Oder eigentlich müsste ich es wie folgt schreiben, müsste so ein Eta noch einführen, mal J, Nü, Strich. So. Ah, allerdings dann oben die Indizes. Warum darf ich das? Also hier habe ich ja nur die Terme F1,0, F1,2, F1,3. Ja, jetzt habe ich da irgendwie über das F1, Nü. Und die Summation darüber habe ich auch das F1,1 eingeführt. Gut, das F1,1 ist glücklicherweise 0. Na, das sehen wir, das ist da zweite Zeile, zweite Spalte, steht in der Diagonale eine 0. Also alle FII sind ja 0 oder Fμμ sind 0. Also darf ich das ruhig auch zusätzlich einführen. Endet jetzt gar nichts. So, angefangen habe ich jetzt mit dem F1,1, aber das könnte ich auch für das F2 machen und für das F3. Und wenn ich das jetzt mal verallgemeinere für irgendein FK, dann steht da 1 über C FK nü, dann das Eta nü nü Strich und dann steht da das J nü Strich. So, jetzt habe ich hier vorne einen Dreiervektor, ne, fk, also f1, 2, f1, 3. Und hier hinten habe ich einen Vierervektor. Kann ich das irgendwie auch verallgemeinern? Ja, darf ich. Also kann ich daraus machen, f μ ist gleich 1 über c, f μ nü, eta nü Strich, j nü Strich. Darf ich, weil man dann einerseits also rauskriegt, dass das f μ so etwas ist wie ja, ein Vierervektor, in dem steht an der ersten, also in der nullten Komponente, einfach ein 1 über c mal e mal j. Und in der zweiten, dritten, vierten Komponente oder wenn man es jetzt kovariant sagen würde, erste, zweite, dritte Komponente, steht das ganz normale f, so wie wir es eben gerade ausgerechnet hatten. Also hier vorne steht ein Ausdruck e mal j. Was der bewirkt, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich war zu faul, da jetzt irgendwelche anderen Indizes mir zu überlegen, deswegen habe ich einfach den Nü-Strich genommen. So, das Teil hier nennt man den sogenannten Kraftdichtevektor. Also hierfür ist das irgendwie klar. Das ist ja eine Kraft, die da wirkt. Oder besser gesagt eine Kraftdichte wegen des Rohs. Also ich sage nochmal, ich habe hier kein E, sondern ich habe hier ein Rho eingeführt. Was ist das davon, dieses E mal J über C? Wenn man sich das anschaut, nur von der Dimension her, dann ist das ja E mal Rho mal V. Rho mal V, das sehen wir da vorne, hat aber die Dimension von F. Also, wie gesagt, ich betrachte jetzt nur mal die Dimension F mal V. Und das ist ja dr nach dt, das ist jetzt mal trivial und das F ist ja so etwas wie Kraft pro Volumen. Und wenn man das alles sich insgesamt, also V Volumen, ja, großes V, nicht ein kleines V als Geschwindigkeit. Und wenn man sich das alles mal anschaut, dann ist das so etwas wie eine Leistungsdichte, die hier drin steht. Na, also Kraft mal Geschwindigkeit ist eine Leistung, das wissen wir vielleicht noch. Und das halt eben bezogen auf das Volumen, dann ist das so etwas wie eine Leistungsdichte. Das heißt, dieser Kraftdichtevektor, der hat also jetzt hier tatsächlich eine Kraftdichte und hier eine Leistungsdichte. Allerdings über C. Und damit, wenn man jetzt das C wieder von den Dimensionen herausholt, dann steht da wieder eine Kraftdichte. Klar? Ich muss hier quasi überall noch durch C dividieren. Habe ich mal eine Kreide hingelegt. Neues Stück. Ach, da. Na, dann ist das hier insgesamt wieder eine Kraftdichte. So, kann man dieses F μ noch irgendwie anders formulieren? Ja, das können wir. Nämlich dadurch, dass wir das J μ halt eben durch das durch die partielle Ableitung von df μ nach dx μ halt eben charakterisieren. Das heißt, das f μ, wie es hier steht, als 1 durch c, ich schreibe es nochmal hin, f μ nü eta, wo steht es, nü nü Strich, j nü Strich. Und ich nehme jetzt das j nü Strich von da drüben. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich die Indizes richtig wähle. Aber ihr werdet da schon drauf achten. Dann ist das mit Vorfaktoren c über 4 pi df μ nü Strich nach dx, nee, falsch, richtig, falsch, ne, nü Strich Lambda, von mir aus nach dx Lambda, so rum. Noch Fragen? Gut. C kürzt sich raus, ist klar. Dann haben wir da 1 über 4 Pi noch stehen. Ich schreibe es noch ein bisschen anders. Also F, μ, nü und das Eta mal nü, nü Strich. Das benutze ich jetzt dazu, dass ich einfach sage, die 1 durch 4 Pi sollte ich wirklich davor schreiben. DF nü, nü Lambda nach dx Lambda. Naja, das V über C, das ist von der Dimension her 1. Und das ist dann F über V nur noch. Also Sie haben recht, aber ich habe auch recht, wenn ich alles einkreise. Weil der gesamte Ausdruck, also inklusive dem C, das V kürzt sich ja mit dem C weg von der Dimension her. Ja? Kürzt sich. Deswegen steht da einfach groß F über V. Das ist nur wieder eine Kraftdichte. Also insofern macht dieser Vierervektor, den wir da vorne stehen haben, Sinn, weil die rechten Komponenten Kraftdichten sind und das hier ist von der Dimension her auch eine Kraftdichte. So, jetzt kommt ein bisschen Gefuddel. Wie ziehen wir das auseinander? Wir machen das jetzt mal so. 1 über 4 Pi. Naja. Ich mache mal was anderes. Sorry. Diese 4 Pi, die schreibe ich jetzt mal einfach nach links. Sonst muss ich die jedes Mal rechts mit einer großen Klammer dazuziehen. So, und jetzt habe ich auf der rechten Seite nur das F-Menü und dann das, die partielle Ableitung stehen. Jetzt mache ich Folgendes. Diese partielle Ableitung, die ziehe ich jetzt mal insgesamt vor diesen Ausdruck hier. Okay. Jetzt haben wir so etwas wie Produktregel, das heißt, wenn ich das jetzt so mache, dann habe ich irgendwie zu viel gemacht. Und davon ziehe ich jetzt einfach ab, den Teil, den ich zu viel gemacht habe, nämlich ein df, die Indizes, μ Lambda und dann ein df μ μ nach dx lambda. Also ist der Teil, den ich jetzt zu viel quasi gemacht habe, den korrigiere ich jetzt wieder nach. Jetzt betrachte ich mal diesen Term hier. Nur diesen Term, was das gibt. Jetzt mache ich erstmal eine ganz triviale Sache. Ich sage, der besteht aus 2 mal der Hälfte. Was das soll, das werden wir gleich sehen. Absolute Trivialität. Ne? Zweimal selber hinschreiben, die Hälfte vorschreiben, ist es wieder ist der gleiche Ausdruck. In dem zweiten Term vertauschen wir jetzt einfach mal die Indizes Nü und Lambda, weil ich addiere ja hier über das Nü. Warte mal, habe ich mich da irgendwie geschrieben? Ja, natürlich habe ich mich geschrieben. Nee, ich habe mich noch nicht verschrieben. Noch habe ich mich nicht verschrieben. Nü Lambda. Jetzt, so stimmt's. Jetzt stimmt's. Sorry. Also, ich addiere ja sowohl über das Nü als auch über das Lambda. Also darf ich die ja irgendwie mal miteinander tauschen. Sollte mich ja keiner dran hindern. Also steht jetzt hier Lambda Nü und hier, ich mache es wirklich nur, indem ich es durchstreiche. Hier steht Lambda und hier steht Nü. Wie ich die Teile jeweils benenne, ist ja Schall und Rauch. Okay? Also es sieht im Augenblick wirklich so aus, als würde man irgendwie Trivialitäten machen. Das ist es auch erstmal. Und wenn wir uns jetzt das F-Menü aus der ersten Tafel, zweite Spalte, zweite Zeile nochmal anschauen, dann gilt Folgendes. Das F-Menü und F-Nü-Mü identisch sind, bis auf ein Vorzeichen. Ja. War das die Bemerkung eben?
Ich habe mich gefragt, warum Sie oben ein Vorzeichen der Vorstellung, aber das Plus, was Sie mit dem Minus haben, das müsste natürlich zum Minus werden. Die Zeile direkt oben über das. Über das eine halbe plus ein halbe.
Ja.
Sie tauschen die beiden Indizes.
Nee. Ja. Stopp. Hier habe ich jetzt einfach nur die Summationsindizes vertauscht. Okay. Aus dem I habe ich ein J gemacht und aus dem J ein K.
Okay.
Ja? Und jetzt passiert tatsächlich das, was Sie jetzt mutmaßen. Jetzt vertausche ich tatsächlich die Indizes miteinander. Aus dem Lambda Nü mache ich jetzt ein Nü Lambda. Das gibt mir ein Minuszeichen. Und aus dem F mü Lambda mache ich jetzt ein Lambda mü. Das gibt mir nochmal ein Minuszeichen. Also bin ich wieder beim Pluszeichen. Also ab und zu fragt man sich, wer auf sowas kommt, aber gut. So, jetzt habe ich hier stehen, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, ein halb mal F Nü Lambda, das steht vor allen beiden Termen. Und dann steht hier hinten ein df mü nü nach dx Lambda. Und hier hinten steht ein Plus df lambda mu nach dx nu. Und die beiden Terme zusammen die könnte ich schreiben aufgrund der Jacobi-Identität. Also steht also etwas wie der erste Term plus der zweite Term ist gleich minus dem dritten Term. Ja. Die roten oder die grüne die blaue Vertauschung?
Beide zur blauen.
Ja.
Da stand auch F nü lambda.
Nü lambda. Ja. Jein, jein. Also hier habe ich die Indizes einfach umbenannt. So wie ich. Und dann habe ich anschließend diese das hier benutzt. Zunächst mal in Lambda umgetauft. Und dann habe ich ihn tatsächlich geswitcht aufgrund dieser Identität oder negativen Identität. Also ich schreibe es gleich nochmal hin. Erster Schritt, einfach umbenennen. Und im zweiten Schritt, das wäre das dann hier, die Identität halt eben von den beiden nutzen. So, dritter Schritt. Ich nutze jetzt hier die Jacobi-Identität. Drittens. Jacobi. Und dann kriege ich raus, das ist, hoffentlich mache ich jetzt hier keinen Fehler, mit den Indizes. F mü, mü nü lambda, mü nü lambda. So müsste es sein. Ja. Rote. Ja, das bleibt auch antisymmetrisch. Also diese F-Menüs, die gelten, auch wenn ich jetzt die Indizes hochnehme oder partiell hochnehme, also gilt diese Antisymmetrie trotzdem hier. Also im Augenblick bin ich mir noch ziemlich sicher, nachher suche ich irgendwann nur ein Minuszeichen. Das habe ich gestern Abend auch nicht geschafft. Vielleicht könnt ihr dann irgendwie mal drauf kommen. Aber hier ist noch alles in Ordnung. So, jetzt haben wir also nü lambda dx mü, das habe ich jetzt hier auch raus. Gut. Das ist, wie gesagt, nur insgesamt das, was jetzt hier steht. Das heißt, hier steht ein halb f nü lambda mit Minuszeichen, allerdings df nü lambda nach dx mü. So, jetzt schiebe ich hier nochmal etwas ein. Ah, das ist ein bisschen schlecht geschrieben. Muss ja da gleich jetzt hier unten weiter schreiben. Also minus ein halb. Ich schreibe einfach dasselbe nochmal hin. Keine Panik. Nichts anderes. So, jetzt soll natürlich noch summiert werden über die Indizes. Also im Augenblick wird summiert über das Lambda, aber es soll natürlich auch über das Nü noch summiert werden. Deswegen schiebe ich jetzt hier an der Stelle nochmal den Eta-Vektor da ein. Die Eta-Matrix ein, also die Metrik. Und ziehe das Nü-Strich und formuliere das jetzt hier um. Gut. Oder um es noch etwas anders auszudrücken, was ich auch gleich hätte machen können. Ich nehme jetzt hier das Nü-Strich nach oben, das Nü-Strich hier nach unten. Dann sieht das Ganze gefälliger aus. Und jetzt steht jetzt hier, was ich jetzt auch machen kann, einfach das, was jetzt hier als partielle Differenzation ist, das könnte ich auch wieder auf das ganze Teil wirken lassen. Dann steht jetzt hier minus ein Viertel F Nü d nach dx μ angewendet auf f nü lambda f nü lambda. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen? Ah ja, das Eta natürlich. Gut. Wie kriege ich das wieder rein? Dem ich es einfach hier hinschreibe. Nü, Nü-Strich und dann hier das Nü-Strich da oben hin. So, jetzt haben wir nochmal zurückgedacht. Das ist jetzt der Ausdruck, der aus dem hier entspringt. Und das war nur der zweite Term von dem, was jetzt hier hinten steht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier oben einsetze, dann kommt jetzt hier raus d nach dx lambda angewendet auf f mu nü f nü lambda. Minus, ja.
Und dieses Eta mit, wenn es hier oben und unten ist, das entspricht es da einfach so ein Kronecker-Delta, oder?
Man kann das auch als Kronecker-Delta schreiben, genau. Weil das.
Kann man es eigentlich weglassen. Also, wir haben das ja irgendwie hochgezogen.
Mhm.
Und beim F auch was hochgezogen.
Ja.
Dadurch braucht man das Eta jetzt gar nicht mehr, oder?
Also, das Kronecker-Delta kommt jetzt gleich rein, hat aber eine. Du brauchst doch schon noch. Gucken wir uns gleich an. Also man kann es entweder schreiben als Kronecker-Delta oder man lässt es halt eben, damit man die Metrik irgendwie mit drin hat, noch als Metrik drin. So, jetzt dieser zweite Term, den haben wir eben gerade ausgerechnet und das war ein Viertel. Minus ein Viertel d nach dx μ. Ich muss jetzt nur in einer Hinsicht aufpassen. Ich muss nochmal etwas kurz umtaufen, weil dieses Lambda, das war eigentlich im vorhergehenden Ausdruck hier besetzt, nämlich das dx Lambda, das war jetzt hier gar nicht so gemeint, das ist ja einfach nur ein Summationsindex. Lasst mich das Sigma nennen. Also jetzt nochmal umtaufen, ja? Also es ist nichts falsch, aber einfach umtaufen. F, μ, Sigma. Dann steht jetzt hier das Nü, Nü-Strich unten und dann steht jetzt hier das F, Nü-Strich, Sigma. So, und jetzt haben wir hier eine kleine, aber feine Unterscheidung zwischen dx Lambda und dx μ. Da können wir jetzt Folgendes machen, um das zu heilen. Das ist ganz elegant. Das hier schreibe ich als Kronecker Delta μ Lambda hin. Und dann gibt es hier so ein d nach dx Lambda. Das ist richtig, aber das ist noch nicht das Minus, was ich suche. Danke, aber Sie haben recht, vollkommen recht. Ich mache es mal wieder in weiß, weil das hat jetzt nichts mit der roten Ergänzung zu tun. So. Und jetzt können wir das alles in eine Zeile schreiben. Jetzt habe ich mir nur alles verbaut. So, jetzt schreibe ich es gerade nochmal ordentlich ab. Das f μ ist gleich 1 durch 4 Pi. Die ziehe ich jetzt vor. Also gebe sie wieder rüber auf die andere Seite. So, und dann steht das d nach dx Lambda. Dann kommt der erste Term mit einem f μ nü. Wenn ich das irgendwie falsch abschreibe, sagt er mir Bescheid. F nü Lambda. Und jetzt gibt es den nächsten Term plus ein Viertel mit dem Kronecker Delta d mü Lambda. Was einfach nur dafür sorgen soll, dass das, was jetzt als nächstes kommt, dx, nee, Quatsch, das habe ich ja vorgezogen. Das ist d nach dx Lambda, dass das nur dann zum Tragen kommt, wenn halt eben das μ gleich dem Lambda ist. Und dann gibt es jetzt hier, das d nach dx habe ich schon hingeschrieben, das f, f nü sigma, ne? Steht da f nü sigma, dann die Metrik, nü nü Strich und dann ein f nü Strich Sigma. So, und dieses Teil hier, das ist der weltberühmte T μ, in dem Fall Lambda-Tensor. Das ist der Tensor, der quasi als Energieimpulstensor auch oft bezeichnet wird. Energieimpulstensor. Warum der Energieimpulstensor heißt, das schauen wir uns gleich an. Nö. in der Kurzschreibweise. Ja, ist ein bisschen blöd, aber dieses 4Pi, das wird oft noch quasi mit in den T-Menü-Tensor mit reingenommen. Deswegen kann man dann natürlich auch schreiben, dass der Kraftdichtevektor F μ nichts anderes ist als die Ableitung halt eben dieses Energieimpulstensors nach der entsprechenden Koordinate oder nach den entsprechenden Koordinaten. Wenn man das jetzt insgesamt einfach mal ausrechnet, dann sind die Elemente dieses Energieimpulstensors einfach die folgenden. Also die Elemente T-Mü, okay, Lambda. Da stehen Elemente, die sage ich jetzt gleich, wie die heißen. U und dann steht da CG1, CG2, CG3. Wie gesagt, ich sage gleich, wie die heißen. Dann steht hier, weil es symmetrischer ist, minus CG1, minus CG2, minus CG3. Und dann gibt es hier Elemente TIJ. Also in den Komponenten, die nicht mit der nullten Zeile oder mit der nullten Spalte zu tun haben. So, was ist G und was ist U? Das U, wenn man es ausrechnet, ist einfach E Quadrat plus B Quadrat über C, über 8Pi. Das ist quasi das T 0, 0. E Quadrat plus B Quadrat über 8Pi. Und das G, G1, G2, G3, kann ich als Vektor schreiben. Das ist 1 über 4Pi C mal E Kreuz B. Das ist der G-Vektor. Und die TIJ, das ist 1 über 4Pi, EI, EJ plus BI, BJ. Minus 1/2 Delta IJ E Quadrat minus B Quadrat. Noch eine Klammer. Das sind die Elemente dieses Energieimpulstensors. Also wie gesagt, einfach blöde Ausrechnerei. Dieses U hier, das repräsentiert, also das ist E Quadrat plus B Quadrat, besser gesagt, das repräsentiert auch so etwas wie die Energie eines Feldes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwie gehört habt. E Quadrat plus B Quadrat ist die Energie des Feldes. E Kreuz B, das ist ja, wenn man es jetzt rückwärts denkt, also wie B formuliert ist, das ist ja so etwas wie V Kreuz E, ne? Dann ist das so etwas wie die, also wenn es jetzt durchpermutiert, ist es so etwas wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes. Nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Ausbreitungsrichtung des Feldes. Wird oft abgekürzt, jetzt muss ich nur aufpassen. Bis auf jetzt die Vorfaktoren durch einen Vektor S. Und dieser Vektor S, der kennzeichnet also die Ausbreitungsrichtung und die Stärke von dem S entspricht quasi der Energie, die er transportiert. Das ist der Pointing-Vektor. Vielleicht auch schon mal irgendwie gehört, Pointing-Vektor. Wenn nicht, der muss irgendwann noch kommen bei Wagner. Also insofern haben wir dann in diesem Energieimpulstensor eine Größe, die die Energiedichte repräsentiert und hier die Ausbreitungsrichtung des Feldes repräsentiert. Und diese TIJ, die schauen wir uns auch gleich nochmal an, was das eigentlich für Teile sind. Ganz wichtig, die Spur von diesem T, von diesem T-Menü, oder was hat ich gesagt, T-Mü-Lambda, schauen wir uns mal an. Also einfach nur als Spur ist U plus die Summe über die TJJ oder TII. B Quadrat plus B Quadrat halbe, das ist der erste Term, das U. Holen wir einfach so hoch, wie es da steht. Und die anderen Terme, die nutzen wir einfach da unten die Definition von dem TIJ. Sorry? Ne, fangen Sie mal nochmal ganz vorne, ich habe einen Anfang. Welchen vier Pi's?
Also, Sie haben jetzt über den Quadrat.
Ich weiß noch nicht, wie ich dazu komme. Danke. Im Manuskript hier bei mir steht das alles noch richtig. So, da steht jetzt 1 durch 4 Pi bei dem TIJ. Dann steht da EI mal EJ, das wäre also jetzt E1 mal E1. Dann kommt als nächstes ein BI, BJ, also plus B1, B1, also quasi jetzt für das J gleich 1. Und dann steht da minus Delta IJ oder minus ein halb Delta IJ. Delta J, das ist aber jetzt Delta II, und dann steht da E Quadrat minus B Quadrat, E plus B Quadrat. Stimmt das? Da habe ich einen Schreibfehler, da habe ich ein Minuszeichen. Falsch. Ja. Da steht ein Plus. Sorry, hier steht ein Plus. Jetzt weiß ich auch, wo ich das ein halb E Quadrat B Quadrat her habe. Wo die 4 Pi weg waren. Gut. Und das taucht jetzt dreimal auf. Also mal fest J gleich 1. Jetzt gibt es nochmal dasselbe für das J gleich 2. Und dasselbe nochmal für das J gleich 3. Und da sehen wir also, dass jetzt hier alles zusammengefügt nichts anderes ist als b Quadrat plus b Quadrat. Und hier stehen, wenn man das alles zusammenfasst, 3 halbe b Quadrat plus b Quadrat. Das heißt also, wenn man hier alles zusammenfasst, steht hier minus ein halb b Quadrat plus b Quadrat. Und das mal 1 durch 4 Pi, steht also minus ein Achtel e Quadrat plus b Quadrat. Und hier vorne stand schon e Quadrat plus b Quadrat über 8 Pi. Das heißt, hier insgesamt kommt am Ende eine satte 0 raus. Das heißt, die Spur von dem Teil ist insgesamt gleich 0. Also ich weiß, dass es heute auch wieder Hardcore ist, aber da geht es Ihnen wie mir. Gut. Weiterhin gilt Folgendes. Wenn ich diesen T μ Lambda Tensor nehme und ich hoffe, die Bezeichnung ist klar mit diesem d μ, also dass das d nach dx μ eigentlich ist. Wenn ich den jetzt ableite und halt eben entsprechend dann auch aufsummiere, dann gibt das 0. Das werde ich jetzt nicht herleiten, weil Wagner meint, das könnte eine Übungsaufgabe werden. Aber was hat das für Implikationen? Das ist jetzt viel interessanter. Also aus dieser Formulierung heraus könnten wir jetzt Folgendes machen. Wir können den Satz von Gauss anwenden. Jetzt kennen wir den Satz von Gauss aus dem dreidimensionalen Bereich her. Okay? Gut. Ich schreibe nochmal so hin, wie wir ihn kennen. Also schön so F, R, F von R mal N auf der Oberfläche oder gleich als dA mit dem entsprechenden Vektorpfeil drüber und ich integriere über die geschlossene Oberfläche, dann ist das identisch mit der Divergenz von dem F über, also von R dann natürlich im Volumen, was von dieser Oberfläche eingehüllt wird. So kennen wir das Teil. Das lässt sich verallgemeinern in n-Dimensionen, wobei n sowohl nach unten als auch nach oben gehen kann. Also man könnte das einerseits downgraden, dass man sagt, okay, wir betrachten nur mal zwei Dimensionen. Man kann es aber auch upgraden, indem man halt eben sagt, wir betrachten mal vier Dimensionen. Und die allgemeine Formulierung ist die, dass man sagt, das Integral über die geschlossene Oberfläche in n der Dimension, dann ist das natürlich die geschlossene Oberfläche in n minus erster Dimension von dem f μ, dieser Einheitsvektor, der normalen Vektor, ist natürlich dann auch nicht nur noch in einer, also steht er dann nicht in drei Dimensionen, sondern steht dann irgendwie in vier Dimensionen, mal n minus erste Dimension von der Oberfläche A ist gleich dem Volumen in n-Dimensionen, dem dμ in n-Dimensionen, dem fμ, natürlich dann auch in n-Dimensionen, mal dem dn, ja, dnv. Also auch in n-Dimensionen. Warum ich das jetzt hinschreibe? Ist schon fertig? Nö, ne? Das war jetzt tatsächlich ein Vogel, okay. Ich muss mir. Doch. Okay, dann kommen wir heute nicht mehr zu den Greenschen Funktionen, aber dazu, das mache ich jetzt noch zu Ende. Also, klar, was es gemeint ist. Statt in drei Dimensionen betrachte ich das Ganze jetzt von mir aus in vier Dimensionen, muss dann halt eben die Oberfläche in drei Dimensionen bilden und habe entsprechend auch das Volumen halt eben in vier Dimensionen zu nehmen. Und genauso etwas haben wir hier. Ja, wir haben jetzt hier so einen Ausdruck, d μ nach t μ lambda, der findet in vier Dimensionen statt. Das ist genau das, was hier drüben steht. Ich könnte jetzt also das Integral über das d μ t μ lambda bilden. In vier Dimensionen. Why not? Ich Ich mache mal hier vier Dimensionen hin, wobei unsere vier Dimensionen ganz klar sind, drei Raum, eine Zeitdimension. Und das Ganze reduziere ich um eine Dimension. Die geeignete Dimension, die wir da brauchen oder die wir nehmen können, ist zum Beispiel die Zeit, um die wir runter reduzieren. Das heißt, was jetzt hier auf der linken Seite noch steht, also wie gesagt von rechts nach links lesen, das ist dann das D3V oder das V3, ich schreibe es mal V3 hin, in drei Dimensionen. Dann das T μ Lambda, da müssen wir uns gleich nochmal drüber Gedanken machen, um was geht es, um welches T μ Lambda geht es. Mal n μ, das ist dann auch nur in drei Dimensionen und dann halt eben mein D, dv, das reicht ja dann schon. Ja, das können wir jetzt machen, ja, dass wir jetzt einfach hier das I nehmen. Und das Ganze, quasi, das haben wir jetzt ja durchgeführt, das Ganze betrachten wir jetzt von T1 nach T2. Also das ist quasi das, was wir aus dem Integral rausgezogen haben. Jetzt betrachten wir uns zwei Fälle. Der eine Fall ist, das Lambda ist gleich 0. Und dann haben wir hier stehen ein T μ 0. Ich schreibe es jetzt mal in der umgekehrten Schreibweise dahin. Delta μ T μ 0 D4V ist gleich Integral T I 0 mal N I 0. Nein, ne Quatsch. N I mal D 3V und das Ganze, wenn wir das jetzt noch betrachten, von T1 nach T2, dann sehen wir, dass hier der Energieinhalt quasi eine Rolle spielt. Der Energieinhalt in dieser geschlossenen Oberfläche, also, oder in dem Volumen besser gesagt. Wenn wir das, ja. Sie meinen jetzt bereits hier an der Stelle? Sie haben recht, hier brauchst du nicht. Ich brauche es erst da hinten. Ja, Sie haben recht. Hier hinten brauche ich es jetzt. Ich werde es an T1 und T2 aus, betrachte den Energieinhalt und kriege nach zwei Zeilen später, kriege ich raus, dass das T0 gleich konstant ist. T00 gleich konstant ist. Ich mache es jetzt ein bisschen oberflächlich, damit ich jetzt heute wirklich fertig werde. T00 ist aber, gucken wir nochmal, wo habe ich es denn stehen oder habe ich es eben gerade weggewischt? Nee, Quatsch, da drüben steht es. T00 ist E² plus B² und das 8Pi. Und das ist der Energieinhalt. Ja, deswegen, der Energieinhalt des T00 ist konstant. Und das heißt Energieerhaltung. Und dasselbe kann ich jetzt für Lambda ungleich 0 machen. Na, dann habe ich jetzt hier halt eben überall, na, schreiben wir es noch hin, d μ t μ i von mir aus, naja, nehmen wir lieber ein j, damit wir mit dem i da drüben nicht kollidieren, d4v ist gleich entsprechendes Integral, wie da drüben auch, nur halt eben mit dem J dann hier. Und wenn man es dann auswertet, kriegt man raus, das ist der Impulsinhalt, ist jetzt vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber der Gesamtimpuls im System. Und für den gilt ebenfalls, dass der konstant ist. Also, was da steht, ist einfach das PJ. Und auch der ist dadurch konstant. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, Energie ist klar, dass so ein elektromagnetisches Feld Energie hat, das ist klar. Aber warum hat das elektromagnetische Feld auch einen Impuls? Und das liegt einfach daran, dass diese, also wenn man es jetzt mal in die experimentelle Praxis überträgt, dass diese Lichtquanten halt eben, wenn man sie irgendwo dranstoßen lässt, auch einen Impuls mitbringen und diesen Impuls auch übertragen können. Vielleicht haben Sie entsprechende Experimente auch schon gesehen. Na, da gibt es diese Lichtschaufel auf der einen Seite oder das Lichtwellenrad da, auf der einen Seite reflektierend, auf der anderen Seite absorbierend, angestrichen. Und dann sieht man, dass sich das halt eben unter Strahlung halt eben dann in Bewegung setzt. Strahlungseinwirkung in Bewegung setzt. Das heißt also, man kriegt jetzt aus dem T-Menü-Tensor, kriegt man letztendlich die Energieerhaltung raus und die Impulserhaltung raus. Und deswegen heißt dieses Teil halt eben auch Energie-Impuls-Tensor, weil es die Energie- und die Impulserhaltung mit charakterisiert. Also ganz wichtig, weil das braucht man in der Theorie dann nochmal, die Spur von diesem T-Menü-Tensor ist 0 und er charakterisiert zwei Erhaltungssätze, nämlich die Energieerhaltung und die Impulserhaltung. Und das in der kovarianten Formulierung, das ist halt eben ganz wichtig. So, ich weiß nicht, ob Sie jetzt mit der ursprünglichen Bitte jetzt konform gehen, dass es das jetzt war, dass man da mal ein bisschen mit dem Müs und Lambdas halt eben versucht, ein bisschen so zu Potte zu kommen. Ich gehe jetzt das nächste Mal in die Greenschen Theoreme rein, das ist deutlich, deutlich leichter. Ist auch nicht so viel Indexschreiberei, wo ich mich permanent verschreiben kann. Wir werden dann da auch drei praktische Beispiele machen, sodass Sie sehen, auch was hat das überhaupt für eine praktische Bewandtnis halt eben mit diesen Greenschen Theoremen. Und werden dann in der übernächsten Stunde, das ist dann auch die letzte schon, kann das sein? Oder die vorletzte? Vorletzte. Also die letzten 1 bis 2 Stunden, Doppelstunden, werden wir dann auch nochmal ein bisschen in die Elektrodynamik selbst reingehen, auch in Absprache mit Wagner, was er auch nicht macht. Also so etwas wie Hertzsche Dipole zum Beispiel, dann nochmal uns anschauen. Aber nächste Woche erstmal, wie gesagt, Greensche Theoreme. Vielen Dank auch für die Geduld bei den Minuszeichen, bei den Müs und den Lambdas, wenn ich mich verschrieben habe. Und schönes Wochenende.